Ja, ein schönes Lied, wie ich finde. Das wird uns hoffentlich auch im neuen Jahr noch begleiten, auch wenn die Jahreslosung dann eine andere ist. Ja, liebe Gemeinde, ich fand, die Jahreslosung von diesem Jahr 2023 war eine, die ungewöhnlich viele Menschen angesprochen hat. Kurz und knapp, wenige Worte, aber die haben offenbar ins Schwarze getroffen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das erste Mal, seit es Jahreslosungen gibt, stammt sie von einer Frau, von Hagar. Und die hat das erfahren: Ich werde gesehen, ich werde verstanden mit meiner Not und mit meiner Klage. Wie oft habe ich das gehört? Das tut so gut. Kein du sollst, du musst, keine Aufforderung wie in anderen Jahren zuvor, zum Beispiel 2019 hieß die Jahreslosung, such den Frieden und jagt ihm nach. Oder 2021, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Alles wichtige Jahreslosungen. Aber ich glaube, diese Jahreslosung von diesem Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht, ja, der hat ein Bedürfnis in uns angesprochen, ein tiefes Bedürfnis, gesehen zu werden, wahrgenommen, beachtet. Wie sehr brauchen wir das? Ich bin gemeint. Ich werde verstanden. Nun zwingt uns ja niemand, eine Jahreslosung als ein Motto für ein ganzes Jahr mitzunehmen. Meistens wird sie auch so am Anfang sehr viel bemüht, sehr stark bemüht, so die ersten 2 Monate oder der Januar vor allen Dingen. Da drehen sich viele Gruppenstunden, Predigten und so weiter um die neue Jahreslosung. Im Lauf des Jahres flacht sie dann ab. Und trotzdem ist es schon irgendwie hilfreich, mit einem Bibelwort durch ein Jahr zu gehen, an das man sich anlehnen kann, aus dem man etwas für sich ziehen kann, mit dem man sich auseinandersetzt, das einen begleitet. Und oft ist es so, dass eine Losung genau passend erscheint, obwohl sie schon 4 Jahre vorher von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen in einem ziemlich aufwendigen Verfahren für das jeweilige Jahr im Voraus ausgelost wird. Nun liegt also das Jahr 2023 hinter uns und wir blicken noch einmal zurück auf dieses Jahr mit dieser besonderen Losung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir erinnern uns an diese komplizierte Dreiecksgeschichte zwischen Hagar, Abraham und Sarah. An diese Geschichte, die das Judentum, das Christentum und den Islam miteinander verbindet, wo Hagar als Urmutter des Vertrauens gilt, als Vorbild der Beharrlichkeit im Glauben. Das ist eine sperrige Geschichte, konfliktbeladen und gleichzeitig voller Verheißung. Da ist Sarah, Abrahams Frau, die keine Kinder bekommen kann. Das ist mehr als ein unerfüllter Lebenswunsch. Es geht um ihren Lebenssinn. Ohne Kind ist sie als Frau nicht vollständig. Und das lässt sie schier verzweifeln. Ohne Hoffnung ist sie, dass sie doch einmal Mutter werden wird. Da ist Hagar, Sarahs ägyptische Leibmagd, ohne Rechte, ohne Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben. Als Leibmagd untersteht sie ihrer Herrin, Sarah kann über Hagar gebieten. Verzweifelt wegen ihrer Kinderlosigkeit schickt Sarah Hagar zu ihrem Mann Abraham, der Dritte in dieser Verbindung. Hagar soll ein Kind von Abraham empfangen und es für Sarah gebären. So soll sie den Lebenswunsch ihrer Herrin erfüllen. Damals ein durchaus übliches Vorgehen. Abraham hat in allen Entscheidungen das letzte Wort. Hier scheint er ziemlich passiv. Er tut, was Sarah ihm sagt. Vielleicht erkennt er die große Not seiner Frau. Vielleicht will er auch ohne Rücksicht auf Verluste endlich zu seinem Kind kommen und Sarahs Plan ist ihm gerade dafür recht. Jedenfalls steht in der Dreiecksbeziehung von Sarah, Hagar und Abraham die Verliererin von vornherein fest. Hagar wird nicht gefragt, ob sie Sex mit Abraham haben möchte, geschweige denn ein Kind von ihm. Über sie, über ihren Willen, über ihren Körper wird verfügt. Und Hagar wird dann tatsächlich schwanger, das gibt ihr Selbstvertrauen. Für einen kurzen Moment ändern sich die Machtverhältnisse, sie drehen sich um. Hagar fühlt sich Sarah überlegen. Endlich hat sie etwas, was ihre Herrin nicht hat. Die beiden Frauen halten es nicht mehr miteinander aus. Hagar wird von Sarah getriezt Und sie bricht aus in die Wüste und flieht, denn so kann und so will sie nicht mehr weiterleben. Hagar flieht und diese Flucht, die ist Befreiung, sie ist Aufbruch und gleichzeitig aber auch Selbstaufgabe in einem. In die Wüste fliehen, das ist der sichere Tod. Keine Versorgung, kein Schutz, keine Zukunft. Eine schwangere Sklavin ohne Rechte, was soll aus Hagar werden, wohin soll sie denn gehen? Schließlich gelangt sie an einen Brunnen mitten in der Wüste, ein Hoffnungsort mitten in der Trockenheit. Und dort trifft sie einen Mann. Hagar, spricht er sie an, der Herr hat dein Elend erhört. Hagar, der Herr hat dein Elend erhört. Freundlich ist er, mitfühlend, offen. Hagar wird angesprochen. Hagar wird angesehen. Hagar wird wahrgenommen. Sie wird verstanden. Etwas, was sie bisher so noch nicht erfahren hat. Und Hagar erkennt in dem Mann Gott selbst. Er begegnet ihr und selbstbewusst wie nie gibt sie ihm einen Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. So ist Gott. Ein, der mich sieht, Gott. Einer, der auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten steht. Hagar, die rechtlose Magd, die verzweifelte junge Frau, die hat Geschichte geschrieben. Während der Sklaverei hat sich in den USA die schwarze Bevölkerung so sehr mit Hagar identifiziert, dass sie sich den Namen Hagar's Children gegeben hat. Hagar war für sie Auntie Hagar, Tante Hagar. In ihr haben sie ihr eigenes Schicksal, ihr eigenes Ausgeliefertsein wiedergefunden. Für entrechtete und unterdrückte Frauen war die Hagar-Geschichte die zentrale Geschichte einer frauenorientierten Theologie. Frauen, die einmal als Sklavinnen unterdrückt worden waren, Frauen, die bis heute immer noch nicht die gleichen Rechte haben wie andere, identifizieren sich mit Hagar und wenden sich wie sie an Gott, spüren wie Hagar die Kraft, die Gott ihnen gibt und sprechen den Satz Hagars mit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar wagt es, Gott einen Namen zu geben, diesen Gott, den niemand sehen kann und darf. Hagar nimmt sich die Freiheit, Gott selbst anzusprechen. Du bist ein, du siehst mich, Gott. Das ist Lobpreis und das ist Rebellion zugleich. Hagars Erfahrung gibt denen eine Stimme, die unterdrückt und übergangen werden. Denen, die Wüstenzeiten kennen. Das Gefühl, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Name, der bis heute wirkt. Gott sieht dich. Du bist nicht vergessen, in deinen glänzenden Momenten nicht und in deinem Leid, mit all deinen Schwächen und mit deinem Scheitern, mit deinen unglücklichen Lebensumständen und deiner Not. Gott sieht dich und er liebt dich. Diese Liebe, dieses Ja Gottes zu uns, das ist das, was wir Würde nennen. Diese Würde, dieser Wert, den Gott uns gibt durch seine Liebe, durch sein Ansehen, dadurch, dass er uns ansieht und wertschätzt und annimmt, diese Würde kann uns niemand nehmen. Auch Hagar kann diese Würde nicht genommen werden, nicht von Sarah und nicht von Abraham. Diese Würde hängt nicht ab von ihren Lebensumständen, nicht von ihren Entscheidungen oder daran, wie andere Menschen sie behandeln. Sie hängt allein ab von der Zuwendung und Liebe Gottes. Daran wird Hagar erinnert, als sie den Boten Gottes trifft. Sie erkennt und erfährt Gott durch seine Zuwendung. Er sieht sie in ihrer Situation und gibt ihr sogar eine große Verheißung. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Meine Güte, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Der Segen Gottes ruht auf Hagars zerbrochenem Leben. Der Segen Gottes ruht auf Hagars zerbrochenem Leben. Ich möchte, dass dieser Gedanke einmal ganz kurz in euch sagt: Segen Gottes ruht auf zerbrochenem Leben. Was ist das für eine Zusage? Hagars Leidensgeschichte ist damit allerdings nicht vorbei. Der Bote schickt Hagar zurück zu Sarah und Abraham, zurück in ihre unglücklichen Umstände. Das ist irgendwie verrückt, oder? Wie kann der nur? Ja, das ist so. An Hagars Situation ändert sich objektiv nichts. Sie ist immer noch eine schwangere Sklavin, die in großen Schwierigkeiten steckt. Und es kommt sogar noch schlimmer. Später muss sie erneut fliehen, dieses Mal mit ihrem Sohn Ismael. Die Gewalt, die Hagar selbst und in ihrem Umfeld erlebt, geht weiter. Ja, Hagar kehrt um, sie kehrt aus der Wüste zurück in ihr altes Leben. An den Umständen hat sich nichts verändert. Aber sie, Hagar selbst ist eine andere. Die Begegnung mit Gott hat sie verändert. Sie geht anders zurück, als sie gekommen ist, innerlich stark und aufgerichtet. Hagar ist sich der Liebe Gottes bewusst. Der sieht mich, Gott, ist bei ihr und er bleibt an ihrer Seite. Dieser, der sieht mich, Gott, gehört dank Hagar auch zu unserer Tradition, zu unserem Erbe. Der sieht mich, Gott, erinnert uns daran, dass wir alle als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Sesshafte und Geflüchtete, Singles und Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene, Gutbeduchte und Obdachlose, Karrieremacher und Arbeitssuchende. Wir alle sind würdig und wertgeschätzt. Nein, das macht Krisen und Konflikte nicht weg. An äußeren Umständen und an innerer Not ändert sich manchmal nur wenig. Fragen bleiben. Die eigene Ohnmacht kann bleiben, das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und doch sagt der sieht mich, Gott, deine Identität ist nicht abhängig von äußeren Umständen, nicht von der Meinung anderer, von ihrem Urteil über dich. Wir beziehen unseren Wert, unsere Würde nicht aus dem, was andere über uns denken oder was um uns herum geschieht, sondern allein aus der Kraft Gottes. Liebe Gemeinde, das Jahr 2023 ist nun zu Ende. Ein paar Stunden noch und dann feiern wir, dass das alte Jahr vorbei ist und gehen in ein neues. 2023 war ein krisenhaftes Jahr. Eines, dessen Entwicklungen uns manchmal sprachlos gemacht haben. Wo hat dich diese Jahreslosung im vergangenen Jahr begleitet? Wo hat sie dich getragen? Wo hat sie dir Mut gemacht? Vielleicht haben sich deine Lebensumstände nicht verändert, aber du konntest dich anders in ihnen bewegen. Wo konntest du andere sehen, besser verstehen? Über kulturelle, über religiöse, über soziale, über Geschlechtergrenzen hinweg. Wo hat dich der sieht dich, Gott, mit anderen verbunden, trotz eurer Unterschiedlichkeit? Vielleicht gibt es auch das, du hast dich nicht gesehen gefühlt, dabei hättest du das so sehr gebraucht. Oder vielleicht sind wir schuldig geworden, weil wir weggesehen haben. Wo sind Fragen offen geblieben? Eine Sehnsucht, eine Hoffnung. Auch dem dürfen wir Raum geben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der sieht mich, Gott, war da in 2023. Vielleicht haben wir ihn nicht immer gesehen. Aber der sieht mich, Gott, war da. Und er bleibt und er geht mit, auch in das neue Jahr. Amen.